Starke Kinder brauchen starke Eltern. Der Podcast, der dabei begleitet, wie Kinder zu starken Menschen heranwachsen, um all ihre Potenziale zu entfalten. Es braucht dafür nur eins. Es braucht starke Eltern. Dieser Podcast begleitet dabei, Stärken zu erkennen und zu leben, damit Kinder ihre ebenso sehen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg unserer Kinder.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Starke Kinder brauchen starke Eltern, der Podcast, der dich dabei begleitet zu wachsen, damit dein Kind wachsen kann. Mein Name ist Fritzi Quiel, ich bin Mutter zweier Kinder und Lerntherapeutin und ich begleite Eltern und ihre Kinder beim Entdecken ihrer Stärken. Kinder mit Lernschwierigkeiten sind alles andere als schwach. Diese Kinder sind voller Mut und Kraft. Im Alltag erkennen wir das vielleicht nicht immer. Aber schau einmal ganz genau hin. Schaffst du es, dich jeden Tag mit Dingen auseinanderzusetzen, die dir schwerfallen? Wenn du kannst, dann entziehst du dich. Aber Lesen, Schreiben und Zahlen, überall prasselt es auf dich ein. Schaffst du das? Gemeinsam mit Caroline schauen wir, wie wir die Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben zu Stärken im Lesen und Schreiben wandeln können. Liebe Caroline, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf die Stunde mit dir.
Hallo. Ja, man stelle sich vor, man schreibe mit Boxhandschuhen ein Diktat. Oder man solle jedes Mal Hausaufgaben mit seiner ungeübten Hand schreiben. Man stelle sich vor, jedes einzelne Wort zu lesen ist wie ein Hürdenlauf mit hohen Hindernissen, bei dem die nächste Hürde sofort nach der nächsten folgt. Das Lesen und Schreiben ist wie eine Perlenkette, die sich ständig von allein wieder entfädelt. Ständig stimmt die Reihenfolge oder Anzahl der Buchstaben nicht. Alles ist ständig durcheinander. Man stelle sich vor, alle anderen haben diese Schwierigkeit nicht und haben eine andere Wahrnehmung. Alle lesen und schreiben ganz einfach. Man selber stört, ist zu langsam, schämt sich, hält sich für dumm, vertuscht oder lügt, um nicht noch einmal in so eine Blamage zu kommen. Was kann man tun, um Anschluss zu finden? Und bleibt das ganze Leben? Das ist sozusagen meine Frage, Fritzi. Wir sind also bei Leserechtschreibschwäche.
Wie nennst du es? Ist es Leserechtschreibschwäche oder ich glaube, es gibt da immer noch den Begriff der Legasthenie, der rumschwirrt, oder Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben. Hast du für dich da schon mal so eine Begrifflichkeit gefunden, mit der du dich wohlfühlst?
Also klar, in meinem Kopf ist auch Legasthenie und ich finde da gar nichts schlimm daran. Aber ich verstehe, wenn das durch einfach das Wort kam Mitte des 19. Jahrhunderts auf und da bis von da ist einfach sehr, sehr viel passiert. Und Legasthenie ist einfach stigmatisiert mit Dummheit, mit einer Krankheit, die ja eine Art Behinderung und wird vollkommen negativ aufgenommen, was es natürlich gar nicht braucht. Deswegen verstehe ich, wenn es Begriffe gibt, die in der Gesellschaft einfach nochmal frisch daherkommen, wie zum Beispiel eine Schwierigkeit, was es eben auch sagt, ich habe damit, es fällt mir schwer, aber es ist überhaupt nicht unmöglich, es zu einer Leichtigkeit zu machen. Ne? So, deswegen, man muss sich einfach darauf einigen, mit was man okay ist. Und ich finde eine Lernschwierigkeit okay.
Tatsächlich nicht nur sich darauf einigen, womit man selber okay ist. Ich glaube, wir müssen da nochmal klar unterscheiden zwischen also die Legasthenie geht mit einer Störung daher. Also das ist das, was über den, was der ICD-10 definiert, was eine medizinische Diagnose am Ende ist. Wobei die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben eher eben eine Schwierigkeit ist, was eben nichts Medizinisches als Diagnostik darstellt. Die Herausforderungen, die die Kinder haben, sind sicherlich ähnlich, vielleicht sogar gleich. Aber wie gesagt, am Ende ist es, wer stellt die Diagnose und in welchem, wie gravierend ist es? Von daher, ich finde auch Legasthenie klingt nach krank. So ein bisschen. Von daher, ich finde die Begrifflichkeit, die wir hier im Berliner Raum gefunden haben für Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben, ganz schön, ohne dass es das verharmlost.
Und es klingt auch, will ich nochmal kurz sagen, so lebenslänglich, ne? Legasthenie klingt so lebenslänglich, habe ich jetzt und werde ich nie los, aber ja. dass es da eine Therapie gibt und ich kann damit leben, umgehen, das wiederum, finde ich, ist in diesem Wort irgendwie nicht. Und deswegen finde ich eine Schwierigkeit oder meinetwegen auch eine Schwäche, die eine Stärke sein kann, viel, viel, viel besser.
Obwohl das Wort eine Schwäche für etwas haben ja eigentlich auch nichts Negatives ist.
Ja,
so,
genau.
Ich meine, wenn ich eine Schwäche für Schokolade habe, dann mag ich die halt sehr gerne. Ich liebe sie. Sie erfüllt mich mit positiven Gefühlen. Von daher ist eine Schwäche ja nicht immer gleich schwach. Und die Frage ist auch, selbst wenn ich Schwierigkeiten habe, die Kinder, das ist ja die Erfahrung, die ich gemacht habe und du vielleicht auch, die Kinder, die Schwierigkeiten haben in was auch immer und ob es eine Diagnose gibt oder nicht, die haben ja unfassbar viel Potenzial und andere Fähigkeiten, die sie ja stärken, die sie tragen. Und das gilt es ja schlussendlich herauszufinden, um damit eben das, was ein bisschen wackelig ist, zu stabilisieren.
Ja, genau. Und da sind immer aus diesen wackeligen Eigenschaften, Charaktereigenschaften beispielsweise oder Fähigkeiten, ja meist durch irgendwelche Kompensationen irgendwo anderes Stärken aufgetaucht. Ne? Also den meinetwegen Entwicklungsrückstand, wenn man das jetzt mal nur so nennen will, wurde irgendwie wieder kompensiert. Und so ist zum Beispiel der Junge, der nicht richtig lesen kann, an den ich jetzt gerade denke in der 4. Klasse, ein unglaublich sozialer Mensch.
Ja.
Genau, der ist einfach aufgefallen in seine Art, mit den Mitschülern umzugehen, da zu helfen, aufmerksam ohne Ende. Er konnte nicht alleine gut oder überhaupt nicht lesen und das hat er damit kompensiert. Eine unheimliche Stärke ist daraus geworden.
Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch gerade wenn wir mit den Kindern arbeiten, auch für die Eltern zu Hause. Was kann dein Kind Gutes? Was ist da mehr als das Problem? Weil ich glaube, der Alltag, ja, der verleiht uns halt einfach dazu, ich glaube, eher die negativen Dinge zu sehen, all das, was schlecht läuft, all das, was eben nicht gut ist, weil wir auch ständig damit konfrontiert sind. Ich meine, unser Kind in der Schule, du hast es ja schon in deinem Beispiel am Anfang wunderbar eigentlich gezeigt, wir können ja nur, wenn ich Schwierigkeiten etwas habe, ständig permanent in meinem Schultag darüber stolpern. Wenn ich etwas nicht lesen kann, dann verstehe ich die Aufgabenstellung nicht. Verstehe ich die Aufgabenstellung nicht, dann kann ich die Matheaufgabe vielleicht nicht lösen. Ich will nicht ständig fragen. Und das ist ja so ein ganz, ganz fieser Teufelskreis. Und wenn man dann kommt der Lehrer, die Lehrerin vielleicht auch noch nach Hause und erzählt dann den Eltern irgendetwas. Und dann kommen die Eltern wieder zum Kind und und da diesen Cut auch mal zu machen und sich bewusst mal hinzusetzen, okay, was läuft, was ist gut, was kann mein Kind gut, was sind seine Stärken, das gilt es, glaube ich, ganz wichtig in der Arbeit mit den Familien zu gucken, was läuft gut, was sind die Stärken des Kindes. Und wenn es noch so kleine Sachen sind.
Aber wie kommt sowas? Also, ist das wirklich eine mangelnde Wahrnehmung eigentlich in der Sprache, so dass ich selber quasi mit weniger Informationen aufgenommen habe?
Die Ursachen für Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben sind, glaube ich, schwierig. Und es ist nicht so, es gibt kein Raster, was du so über drüber legst und dann guckst du einfach, was passt. Also, wenn wir Kinder haben, die beispielsweise unter ADHS oder ADS leiden, also ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom-Dingens haben. Also Kinder mit ADHS, die haben ja Wahrnehmungsschwierigkeiten und diese Konzentrationsschwierigkeiten, sich nicht gut fokussieren können, auch ständig die Reize vernünftig zu filtern. Das führt schlussendlich natürlich dazu, dass ich nicht mitbekomme, was vielleicht der Lehrer erzählt oder weil tausend andere Dinge viel, viel spannender und wichtiger sind und ich eben nicht filtern kann. Und diese Kinder, beispielsweise eben mit ADHS, die haben leichter dadurch dann auch eine Lese-Rechtschreibschwäche. So, wenn ich lange krank bin, viel verpasse in der Schule, kann sich das auch entwickeln, dass mir eben Sachen fehlen und dann habe ich den Anschluss halt verloren.
Oder eben auch das Ohr, ne? Wenn man nicht alles versteht, oder?
Ja, wenn ich nicht richtig oder ja, wenn ich schlecht höre und das kriegt keiner mit, dann verstehe ich natürlich auch nur die Hälfte, dann bin ich vielleicht auch eine Zeit lang ein ruhiges Kind, weil wenn ich nichts verstehe, wie soll ich mitreden, wie soll ich mitmachen und was ist meine Lösung? Also entweder hau ich drauf und mach so richtig einen auf, vielleicht hau drauf oder ich ziehe mich zurück. So, und dann fehlt mir ja viel, mir fehlt Wortschatz, mir fehlt, wie klingen diese Wörter und das verschleppt sich dann auch, wenn das nicht rechtzeitig erkannt wird. Genauso die Augen.
Ja, genau, die Augen.
Wenn du dich gut sehen kannst und du ganz hinten sitzt, aber keiner erkennt, dass meine Augen ein Problem haben, dann kann ich natürlich nicht lesen, was an der Tafel steht. Dann werde ich das, was an der Tafel steht, nicht ordentlich in mein Heft schreiben können. Und so weiter und so fort. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, wenn Schwierigkeiten sind, wir klappern erstmal die Gesundheit unseres Kindes ab. Gucken Augen, Ohren, ob alles gut ist, ne?
Das Verheerende oder auch irgendwie Witzige ist ja daran, dass jeder seine Lebenswirklichkeit so wahrnimmt und das so als Normalität empfindet. Und die Kinder melden sich ja nicht und sagen, ich glaube, ich kann nicht so richtig sehen. Ja. Oder hey, ich glaube, ich höre irgendwie das anders als du, weil sie haben ja keinen Vergleichswert. Ne? Und dadurch schleppt sich das ja auch so Jahr für Jahr einfach weiter, bis es dann wirklich in der Schule auffällt, weil nichts abgeliefert wurde. Ne?
Und oder? Umso wichtiger sind ja dann an der Stelle die Untersuchungen, die U8, U9, wo eben auch die Ohren getestet werden. Also wenn mein Kind heute schlecht hört, weiß ich, es liegt nicht an seinen Ohren. Mhm. So, also, oder auch die visuelle Wahrnehmung wird ja auch beim Kinderarzt geprüft. Und ich glaube auch im Kindergarten ja auch die Wahrnehmung der ErzieherInnen ist so wichtig, weil diese natürlich, zumindest die ErzieherInnen, sind ja unfassbar, sind die ja 6 bis 8 Stunden, je nachdem wie lange mein Kind in der Kita ist, haben die ja mit unseren Kindern zu tun und beobachten die und sehen die auch in einem völlig anderen Kontext, als ich es vermutlich.
Ja, das stimmt.
Zu Hause
und ich habe auch also von einer Erzieherin gehört, wenn die Kinder ungerne mit den Händen arbeiten, basteln, kleben, falten, sonst was, dann ist das auch schon ein bisschen ein Anzeichen dafür, dass vielleicht irgendwas auch mit der Hand unangenehm ist, schwerfällt oder vielleicht sogar mit den Augen. Ne? Und es daran auch schon. Oder bei Spielen, bei Puzzeln. Puzzle zum Beispiel könnten mathematisches Verständnis aufzeigen. Wenn das schon so schwer fällt, könnte man auch vermuten, dass das Rechnen oder jetzt wir sind beim Schreiben, auch das Schreiben schwer fällt.
Und das sind ja das wunderschöne Wort, die Vorläuferfähigkeiten, die unsere Kinder ja bereits in der Kita im kleinsten Alter ja schon mitbringen. Und für die Sprache ist es eben, dass das Reimen. Und irgendwann fangen die an, lustig durch die Gegend zu reimen, die Anlaute von Worten zu erkennen, ähnliche Worte zu finden oder vielleicht auch schon ein leichtes Spiel mit den Buchstaben, die ersten Buchstaben für sich zu entdecken. Sie vom eigenen Namen, die haben wir vermutlich relativ schnell drauf und wissen auch, wie die heißen. Solche Geschichten, das passiert eben schon im Kindergartenalter, passiert das schon. Mhm. Und wenn da bestimmte Sachen eben nicht funktionieren, kann das ein Hinweis darauf sein, dass vielleicht dieses Kind entwicklungsverzögert im Bereich von Sprache dann sein kann und vielleicht Schwierigkeiten haben wird.
Was sind noch so Anzeichen oder Erscheinungsbilder? Also vielleicht die Buchstaben nicht korrekt benennen oder das Alphabet nicht richtig aufzusagen. Aber da muss ich sagen, habe ich auch Schulen erlebt. In der 4. Klasse konnten das Kinder nicht. Mhm. Und die hatten jetzt keine diagnostizierte LAS. Ne? Also das ist in Berliner Grundschulen auch alltäglich, dass die das nicht so richtig können.
Das Alphabet sollten wir vielleicht nicht unbedingt als Grundlage nehmen, ob man das vorwärts und rückwärts sprechen kann. Ich glaube, rückwärts kriege ich auch meine Schwierigkeiten.
Rückwärts.
Aber vorwärts, so. Aber trotzdem so eine Orientierung. Grundsätzlich schon eine Orientierung zu haben im Alphabet schadet nicht. Wenn wir beim Lesen gucken, und ich glaube, das ist ja das, was wir Eltern ja auch zu Hause erleben. Wir haben ja den Arbeitsauftrag, mit unseren Kindern lesen zu üben. Und es ist normal, dass ich am Anfang natürlich erstmal nur am Buchstaben hänge und versuche, den Buchstaben mit dem Laut in Verbindung bringen. Also ich habe erst die Laute und dann lerne ich die Buchstaben dazu kennen und dann muss ich sie auch noch auf dem Papier wiedererkennen und dieses Zusammenziehen. Ja. Aber wenn das eben immer dabei bleibt, dass wir die Buchstaben erstmal Buchstabe für Buchstabe analysieren müssen und die dann zusammenziehen, um dann irgendwann zu erkennen, wie das Wort heißt. Das ist schon verdächtig. Also das sollte natürlich irgendwann funktionieren. Also wenn das schwer fällt und man das immer wieder bemerkt, dass es erst leise vor sich hin spricht, bevor es raus, weil wir erkennen irgendwann die Wörter als Bild. Wir haben diesen Prozess automatisiert und können den. Deswegen fällt es uns dann leicht, deswegen sind wir auch schnell, weil wir die Wörter schneller fassen.
Und das können die Kinder dann üben und dann fällt es ihnen leichter und das Gehirn nimmt dann langsam auch so ein Bild wahr, oder?
Ja, Das muss man, also wenn du erkennst, das Kind liest schlecht an der Stelle, weil es nicht normgerecht entwickelt ist, dann würde ich auch genauso beginnen. Erstmal wäre für mich wichtig, kennt das Kind alle Buchstaben? Kann es sie benennen? Und dann eben, wie ist es denn mit zwei Buchstaben? Also einzelne Silben, nur wirklich zwei Buchstaben. Mhm. Und das können dann Fantasiewörter sein, Fantasiesilben sein, völlig egal. Aber kann mein Kind das erkennen? Kann es das lautieren? Geht das zu lesen? Mhm. Und dann so Stück für Stück. Also wenn ich dann eben am erkenne, wenn da A und M steht und das Kind haut mir das um die Ohren in einem super Tempo, da steht am, dann kannst du davon ausgehen, okay, sie hat diese beiden Buchstaben sind für am abgespeichert und erfasst. So, dann kann man ja zum Spaß das mal umdrehen. Oder machst du mal einen Mut raus. Also ob dann auch wirklich nicht nur dieses, sieht ja aus wie immer ist, weil das ist auch eine Strategie, die eben leseschwache Kinder gerne an den Tag legen. Sie erkennen ein Teil und ersetzen etwas, was dazu passt. Was irgendwie, oft stimmt der Sinnzusammenhang auch, aber es ist halt nicht das Wort, was da steht. Oder ein Teil wird weggelassen. Endungen werden nicht mitgelesen. Oder. Wenn es beim Lesen geht. Und dann würde ich das Lesetraining immer Stück für Stück so aufbauen.
Und wie übst du das? Also hast du da Holzbuchstaben oder Arbeitsblätter? Ich denke mal, dass die Kinder keinen Bock haben, das, auch wenn es ein schönes Buch, schön aufbereitet ist, Erstleser und so weiter, aber keinen Bock eigentlich darauf, diese Sätze wie immer auch in der Schule zu entziffern. Wie kann man da den Bogen schaffen, sodass das eine neue Verknüpfung kriegt im Gehirn.
Also was ich mit all meinen Schülerinnen mache an der Stelle, die bei mir im wegen Lesen und Schreiben oder eher auch dann im Schreiben sind, wir nehmen uns das Alphabet vor, wir basteln uns das Alphabet, wir machen die Buchstaben, du kannst Memory draus basteln, du kannst das, ich habe das glaube ich im letzten Jahr zu Ostern gemacht, nimm irgendein Motiv, was dem Kind gefällt, da waren es Ostereier, weil es passte thematisch und dann alle Buchstaben drauf, die kann in eine Reihe gehangen werden. Dann kann Mama und Papa einfach mal ein paar Buchstaben vertauschen und dann muss man gucken, okay, welche Buchstaben sind denn hier am falschen Fehl am Platze. Wer sich noch nicht sicher ist mit den Buchstaben, das habe ich auch mit einem Mädchen, glaube ich, gemacht, wir haben auf die Rückseite die Zahlen von 1 bis 26 hingeschrieben. Das heißt, wenn ich mir die Reihe gelegt habe, Selbstkontrolle. Also wichtig sind dann, finde ich, auch schon so Sachen, die man auch alleine machen kann. Dass nicht ständig mir ein Erwachsener sagen muss, ey, das war jetzt wieder falsch. Sowas zum Beispiel.
Und wie viele Stunden würdest du damit verbringen?
Das hängt vom Kind ab. Also ich glaube,
bis es geht.
Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, wir machen jetzt 5 Stunden das und eine Stunde lang im Training hier nur das Alphabet machen, wäre ja auch ein bisschen öde. Aber das ist etwas, so eine Sortierübung kann man ja immer mit einbauen. Und das ist auch eine Kleinigkeit, die zu Hause gemacht werden kann. Weil zu Hause, finde ich, musst du unterstützend etwas tun. Nur einmal in der Woche ein angeleitetes Training, ja, funktioniert auch, aber ich glaube, die Effekte sind größer, wenn man wirklich Dinge wiederholt. Und so eine Sachen müssen dann halt wiederholt werden.
Ja, voll. Und dieses Wiederholen, das funktioniert wirklich, weil das Gehirn ist so ausgelegt, dass diese Wiederholung einfach irgendwann mal so präsent sind und dann irgendwann natürlich im Unbewussten einfach automatisch abgerufen werden. Und da kann man definitiv voller Hoffnung sein, dass das, wie auch immer lang die Zeit ist, ne, aber dass das Kind das schafft.
Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben also die Grundlage geschaffen, wir haben unser Alphabet mit irgendwelchen Karten, die uns Freude machen, mit Motiven, die uns begeistern, damit zu spielen, die uns motivieren.
Ja.
So, dann wäre ja vielleicht der nächste Schritt auch, okay, suchen wir gemeinsam Begriffe zu den Wörter, Bilder, Tiere, was auch immer und dazu. Oder man bereitet das vor und dann muss das Kind es zuordnen, okay. Welches gehört zum A, zum B, zum C? Und das ist ja auch schon wieder ein nächster Schritt. Und dann kannst du immer gleich auch mit üben, okay, wie viele Silben hat das Wort? Weil das sind erstmal viele Dinge, die haben so auf den ersten Blick nichts mit Schreiben zu tun. Aber wenn wir uns Gedanken darüber machen, okay, mit welchem Laut, mit welchem Buchstaben fängt denn das Wort an? Das muss ich ja wissen, um am Ende ja auch das aufschreiben zu können. Wie viele Silben hat mein Wort? Und das machen die eigentlich alle gerne und können sie in der Regel auch. Also ich habe selten ein Kind erlebt, was das eigentlich nicht konnte.
Wozu ist noch dieses Silben-Einteilen speziell? Also manchmal kommt mir das ein bisschen albern vor, Ja, aber es wirkt und ist super hilfreich, aber warum?
Na, es ist eine wunderbare Möglichkeit, um mir zu helfen, um bei den Rechtschreibstrategien beispielsweise. Wenn ich ein Wort in Silben zerlege, erstens weiß ich, wo ich es zu trennen habe am Ende einer Zeile. Sollte ich in die Not kommen, dass der Platz nicht mehr reicht, dann weiß ich, wo ich trennen darf. So, dann hilft es mir eben bei Doppelkonsonanten. Wird eben der Ball mit zwei L oder mit einem L geschrieben? Weil wenn ich nur mir die Laute angucke, habe ich drei Laute, ein B, ein A, ein L. Wie finde ich raus? Also das sind sozusagen, dann an der Stelle wären es ja zwei Strategien. Zum einen muss ich Ball verlängern, ich muss die Mehrzahl bilden, Bell, L. Und dann hilft mir eben die Silbensprechweise, um herauszufinden, ob es eben mit einem oder mit zwei L geschrieben wird. Aber ich vertraue darauf, dass wir alle richtig sprechen. Und dieses Vertrauen selber wiederzuerlangen auch. Darum geht es halt, finde ich, auch in meiner Arbeit. Also dass wir den Kindern zeigen, du sprichst richtig, hör dir zu, gebe Acht.
Und quasi und ignoriere diese ganzen inneren Stimmen, die sagen, nein, das ist falsch oder der spricht es so oder dieses Wirrwarr eigentlich im Kopf, ne? Wahrscheinlich haben Kinder mit solcher Schwierigkeit auch verdammt viele Unsicherheiten und Stimmen, dass sie einfach auf sich selber nicht vertrauen, ne? Meinst du das?
Also ich weiß nicht, ob da unfassbar viel im Kopf los ist, die dem inneren Empfinden widersprechen. Das weiß ich nicht. Ich würde eher sagen, sie haben nicht gelernt, sich zu vertrauen. Ich glaube, das ist mein, wo ich sage, denen fehlt das Selbstvertrauen. Und selbst wenn das dann eben falsch ist, aber was ich eben auch trainiere, ist eben dieses, was für ein Empfinden hast du, wenn du dieses Wort, wenn es Wörter eigentlich sind, die wir auch schon kennen, wenn du das Wort so siehst, fühlt es sich gut an oder komisch? Weil wir alle haben so ein komisch Gefühl, wenn die Rechtschreibung nicht stimmt, weil wir haben im Kopf ein Bild abgespeichert. Und das natürlich, je öfter die Kinder die Wörter natürlich richtig sehen, und das sollten sie auf jeden Fall auch, speichert sich auch dieses Bild im Kopf ab. Und irgendwann, und das erlebe ich, wenn sie dann auch wirklich beginnen, beim Schreiben mitzusprechen. Und da nutzen wir die Silben. Da musst du mal drauf achten, wenn du schreibst in Silben. Wenn sie sich mitsprechen und dann in Silben sprechen und wenn dann was komisch wird, dann fangen sie irgendwann an, zu stocken und nachzudenken. Und dann wird kurz überlegt und dann wird weitergeschrieben. Allein dieser Prozess, dass die irgendwann dahin kommen, das ist super. Weil das haben wir auch.
Und wie beginnst du das Schreiben? Also auch jetzt hier wieder, Kinder, die eine Leserechtschreibschwierigkeit haben, mögen nicht sofort schreiben. Wie bekomme ich sie dazu, dass sie üben? Ne? Weil Schreiben erlernt sich auch nur durch Üben und durchschreiben. Ja. Aber wenn sie dann davor schon sagen, es tut alles weh und es geht nicht, wie kriege ich sie dazu? Malen vielleicht, oder? Malen, kritzeln.
Das ist ein großer Balanceakt, ein Ausloten von, wie weit kann ich gehen, was kann ich abverlangen und ein Gespür auch haben, wie geht es dem Gegenüber da gerade. Also alles, was mit Buchstabieren zu tun hat, also wenn wir, ich nehme ja dann auch nicht 20, 30, 40, 50 Wörter oder so, es reichen ja wirklich vielleicht nur 5 oder 6 Wörter, die man, wie auch immer, um die man sich kümmert in der Stunde. Aber wenn ich mir Gedanken darüber mache, wie werden sie geschrieben, wenn ich sie vielleicht so mit kleinen so Scrabble-Buchstaben lege oder was auch immer ich für Buchstaben habe, Nudelsuppe, Wurscht. Jedes Mal denke ich ja über dieses Wort nach und ich, oder selbst wenn du alle Buchstaben, die das Wort zur Verfügung hat, auf den Tisch legst und du weißt hier, die müssen alle benutzt werden. Es darf keins übrig bleiben. Du machst dir ja schon Gedanken, welcher Buchstabe kommt wann, du gehst es im Kopf durch und so. Also es ist alles Schreiben ohne zu schreiben.
Also im Kopf auch schon.
Also was hatte ich, ich habe mir glaube ich mal so 10, es war so ein Holzbrett, ich glaube da gingen 10 oder 12 Zeilen hatte das und dann habe ich mir die Mühe gemacht, mir die Buchstaben alle rausgesucht und hier, das sind die Buchstaben. Hab ihm die Wörter gesagt und dann musste er die Wörter zusammenlegen. So, und dann, das waren ja nur 10 Wörter. Das ist zumindest war der Deal, der war okay. In Silben aufschreiben, also in Sprechsilben oder muss man immer unterscheiden, auch nach den Schreibsilben. Und dann eben nochmal in ordentlich im Stück.
Und da sind, das ist natürlich auch am Anfang wahrscheinlich nicht richtig, ne? Also Buchstabenverdrehung und Auslassen und so, sowas kommt vor oder ist das dann eher unwahrscheinlich, weil irgendwie und anders an das Wort rangeht.
Nee, da, natürlich gehen da auch Buchstaben verloren oder fehlt was oder. Aber an der Stelle auch wieder sich das Wort in Silben sprechen und Silbe für Silbe durcharbeiten und hinhören. Und jede Silbe braucht einen Vokal. Also auch das sind so Sachen, die ich anfangs dann schon trainiere. Das heißt, wenn wir eine Silbe haben, muss da ja irgendein A, ein E, ein I, ein O oder ein U oder sonst irgendeine Kombination sollte da sein, weil sonst können wir es nicht sprechen. Und dann eben bewusst auch nochmal gucken. Und meistens werden diese Fehler dann auch selber gefunden.
Ist auch wichtig, ne? Dass man auch die Kinder dazu bringt, sich zu kontrollieren und die Fehler quasi als, wie du es auch mal gesagt hast, dem Lehrer schenken wir diesen Fehler nicht.
Nein.
Ja, also freu dich darüber, dass du das gefunden hast. Das fand ich so schön.
Und dafür braucht es eben Strategien.
Ja.
Und was ich feststelle ist, dass die Kinder, ich weiß, wir haben in einem Kurs, der junge Mann, also Regeln hat er parat, ne? Aber der kann dir Regeln ohne Ende. Aber was ihm fehlt, ist die Anwendung. So. Und oft wissen die Kinder, dass Nomen groß geschrieben werden. Sie können ja auch erklären, was ein Nomen ist im Groben. Vielleicht nicht in allen Details, ist ja auch je nach Alter unterschiedlich, was du wissen darfst darüber. Mhm. Aber sie können es dir erklären. Aber in der Handlung dann beim Schreiben ist kein Schema parat, wie ich eben vorgehe. Und das ist halt mein Lieblingsschemasatz, dann fängen wir in groß geschrieben am Ende eines Satzes. Gibt es irgendetwas? I-Punkte und dergleichen dürfen gesetzt werden. Und bitteschön, Groß- und Kleinschreibung. Und das sind vier Punkte, die sind unabhängig, wie stark du betroffen bist von einer Leserechtschreibschwierigkeit, Legasthenie, wie auch immer wir es nennen wollen, das kannst du. Das ist Aufmerksamkeit und Sorgfalt. So. Und das ist das, was ich grundsätzlich trainiere. Das heißt, wir haben einfache, kurze Sätze, die im Idealfall die Kinder auch selber formulieren. Das heißt, wir haben unsere 10 Wörter und dann machst du mir bitte noch 2, 3 kleine Sätze dazu. Kannst auch gerne alle Wörter in einen verpacken, aber dieses selber formulieren. Und dann eben diese 4 Regeln anwenden. Immer und immer wieder. Und wenn das sitzt, dann geht man auch einen Schritt weiter. Und alle anderen Fehler, also wenn ich mich darauf, auf diese Sachen konzentriere, dann sind alle anderen Fehler auch erstmal zweitrangig. Weil ich kann nicht parallel den Doppelkonsonant bearbeiten im Wort. Ich kann nicht überlegen, ist es ein SCH, ein CH, ein SP, ein ST, was auch immer. Du kannst nicht mehrere Fehlerquellen auf einmal aufarbeiten, das geht nicht. Und ich beginne da, wo es theoretisch, glaube ich, am einfachsten ist, damit du Erfolg hast.
Ja, und auch so völlig symptomspezifisch, ne? Individuell und beim Kind einfach ansetzen, wo die Fehler sind von meinetwegen Vorstufe, also malen, kritzeln und so weiter, bis über Wörter werden aus dem Gedächtnis irgendwie notiert oder vom Laut her einfach geschrieben, bis rüber dann zum, okay, bei Fahrrad kommt irgendwie H und Doppel-R und D. Und ja, ich denke, diese Strategien, die in der Schule so schnell an dir vorbeirasen, ja, wahrscheinlich auch nicht richtig vollständig ausgeführt wird, ich glaube, wenn du die nochmal wiederholst, 1:1 mit jemandem, der dir Feedback gibt, dann wird das was.
Ja, in der Schule wird ganz schön durch den Stoff gerannt.
Ja, total.
Dem auch geschuldet natürlich, dass es viel zu lernen gibt.
Ja.
Aber die Kinder, die natürlich dann bei uns landen oder die diese Schwierigkeiten haben, die brauchen einfach mehr Wiederholung. Und auch mitunter andere Arbeitsblätter. Und ich meine, allein dieses Ausfüllen von Lücken in einem Arbeitsheft, da kannst du gut auch Schwierigkeiten verbergen mit. Also da sehen dann die Arbeitshefte ziemlich gut aus. Hatte ich auch einen Schüler, glaube ich, die Arbeitshefte sahen nicht so verkehrt aus. So. Mhm. Aber ein Muster tat sich auf. Alle Aufgaben, wo selber geschrieben werden musste, also wo Sätze formuliert werden mussten, oder etwas abgeschrieben werden muss. Die wurden vermieden. Und da werde ich hellhörig. Weil ich vermeide ja nur etwas, was mir schwer fällt und was mir keine Freude bereitet. Das versuche ich tunlichst zu umgehen. Und also, du kannst also durchkommen ohne dass es groß auffällt. Du hast dann vielleicht auch Fehler, aber es macht sich halt keiner groß Gedanken drüber, weil der Rest funktioniert ja. Und wenn ich ein Arbeitsblatt habe und dann muss ich mir eben nur Gedanken machen, K oder CK, und vielleicht auch wirklich nur das in das Wort eintragen, da wird ja nicht viel von mir verlangt. Ich weiß ja, was das Thema ist, und vielleicht habe ich eine 50-50-Chance, ziemlich groß. Also ich komme da auch durch, indem ich einfach nur irgendetwas hinschreibe, ohne mir wirklich Gedanken machen zu müssen. Mhm. Wenn ich aber selber eigene Sachen schreibe, ist natürlich die Leistung, die ich da liefern muss, viel, 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 viel größer.
So. Ja, und dieses Feedback, dass man selber quasi reflektieren muss, welche Regel man da angewandt hat. Also andersrum, ja, man kriegt die Regel, dann soll man die Aufgabe lösen. Mhm. Aber vielleicht macht man es auch mal andersrum. Ja, man kriegt Worte, die schon gelöst sind, und sagt dann, zu welcher Regel es gehört. Ja. Sowas kommt im Unterricht gar nicht vor.
Na, ich habe mit einem Schüler die Herausforderung gehabt, und der Spatz und der Schatz haben alle vorne als Laut ein Sch.
Ja.
Natürlich. Und der Stolz übrigens auch noch, oder der Stuhl. So. Mhm. Und wenn ein Kind beispielsweise das erkennt und den Stuhl eben mit SCHT auch schreibt, dann hat es ja den Laut als solchen wunderbar erkannt. Also, wenn wir mal Worst Case nehmen, wir haben ein Kind, das schreibt irgendetwas und wir können null entziffern, weil Buchstaben fehlen, Buchstaben wild aneinandergereiht worden. Also wir können den Inhalt wirklich schwerst erfassen. Das heißt, wenn wir dieses Kind dazu bekommen durch Training, dass es eben lautgetreu aufschreibt, also dann ist der Stuhl halt S-C-H-T-U-L. Mhm. Ja. Wenn wir das haben, ich finde, dann hat dieses Kind einen riesen Meilenstein erreicht, weil es kann schreiben und wir werden den Inhalt verstehen. So. Also das wäre dann zum Beispiel der nächste Schritt, den ich gehen würde. So, und dann, wenn wir dann soweit sind, dann kann man ja mal überlegen, wie man das mit dem stummen H, was man leider nicht hört. Und du kannst es beim Stuhl auch nicht herleiten. Also das ist dann etwas.
Das sind dann so Merkwörter, oder wie?
Ja, und ich glaube, das wäre etwas, was ich so weit nach hinten schieben würde. Dann würde ich viel eher wirklich mich darum kümmern, okay, welche Wörter kennen wir denn? Das habe ich wirklich gemacht. Welche mit dem Sch vorne? Und dann habe ich mir dieses Wort, wir haben die Wörter dann auseinandergenommen. Okay, wir haben also das Sch. Welcher Buchstabe kommt denn danach? Und dann haben wir mal gesammelt und dann haben wir uns die Mühe gemacht. Wir hatten ein Alphabet und haben immer weggestrichen, welchen haben wir nach dem Sch gefunden. Und dann bleiben nicht so viele übrig, die nie hinter einem Sch eigentlich kommen, nämlich das T und das P. Und vielleicht noch andere. Ein X werden wir da auch nicht haben, aber gut, wir nehmen mal. Den nehmen wir mal raus. Und um dann auch vielleicht eine Erkenntnis zu gewinnen, also wenn wir, du wirst nie hinter einem Sch ein T oder ein P hören, also oder schreiben. Wenn wir es aber hören, dann bitteschön ST oder SP. So. Es gibt noch tausend andere Regeln, die dann irgendwie, also mir sind manchmal die Rechtschreibregeln, diese Merksätze viel zu lang, weil dann muss ich mir viel zu viel Merksatz merken. Und dann, also ich persönlich komme eigentlich mit der Silbenmethode, also etwas in Silben zu zerlegen, gut klar, mit dem Verlängern von Wörtern, mit dem Ableiten von Wörtern.
Ja.
So, das sind so, und merken ist halt leider Gottes gehört, sind die Ausnahmen dann, ne? Aber das sind so die Regeln, wenn wir es als Regel überhaupt so definieren können, mit denen ich arbeite. Alles andere ist mir persönlich zu kompliziert. Aber da, für einen anderen sind halt die Regeln super. Nach LMR, das merkt ihr ja, steht nie TZ und nie CK. Keine Ahnung. Ist ein Reim, ist los. Da gibt's so einige.
Oh, also was brauche ich denn, um ein Diktat zu schreiben? Muss ich diese ganzen Regeln da jetzt drauf haben?
Kannst du. Aber wann willst du die abrufen? Beim Diktat schreiben. So, ja, das heißt, höchstens hinterher. Ich glaube, also um ein Diktat beispielsweise zu schreiben, was passiert? Also da steht ein Mensch da vorne, der erzählt dir etwas. Du musst also in der Lage sein, je nachdem, 3 bis 4 Wörter oder auch mehr zu merken. So, also die musst du dir A merken und dann musst du sie aufschreiben und im Idealfall noch in der richtigen Rechtschreibung. Das heißt, beim Aufschreiben muss dein Gehirn oder darf dein Gehirn schnellst, auch wirklich im schnellsten Tempo natürlich, abrufen, okay, das Wort kenne ich, wie sieht's aus, schreibe ich auf. Und dieser Abgleich, ob es passt, der den machen wir parallel, den kriegen wir mit, weil wenn was nicht stimmt, dann ist halt so. Also ich muss es merken, ich muss es hören, ich muss es mir merken, ich muss das dann noch so aufschreiben und innerhalb von Sekunden eigentlich entscheiden, stimmt oder stimmt nicht. So, und ich glaube, das ist, vielleicht gibt es auch noch viel, viel mehr, was parallel abläuft, was mir jetzt gar nicht so klar ist. Aber ich glaube, das ist schon immens, weil jemand, der Schwierigkeiten hat, den Fokus nach vorne zu halten, weil eben es noch viele andere spannende Dinge gibt, der hat dann vielleicht nur zwei Wörter. Oder der hat dann eben nur die ersten beiden Wörter und dann fehlen halt, dann fehlen die letzten beiden Wörter, die gesagt wurden. Und dann ist natürlich für dieses Kind, was vielleicht wirklich auch die Rechtschreibung kann, aber einfach nur so verträumt ist und so, ist natürlich ein Diktat ein fieses Mittel, um da irgendwie Wissen abzufragen. So.
Und sehr wahrscheinlich müssen die auch einfach weiter nach vorne, ne? Und oder? Dass man einfach beim Diktatschreiben auch sich einfach mal einen vorteilhafteren Platz aussucht?
Es wäre auszuprobieren, ob das was macht. Aber die Frage ist ja, ich glaube, Diktate sind ja, also weit ich weiß, gar nicht mehr so das Nonplusultra. Das wird, glaube ich, mehr gar nicht mehr unbedingt so genutzt. Was die Kinder haben, sind Lernwörter. Was habe ich davon? Also es ist wirklich die Frage, was habe ich davon, ein Diktat zu schreiben? Außer, dass ich natürlich meine Merkfähigkeit trainieren kann. Das ist natürlich, finde ich, durchaus eine gute Kompetenz, weil wir müssen uns ja Dinge im Leben öfter mal merken. Und wenn ich etwa auch diese Laufdiktate, also ich gehe zur Wand gegenüber, schau, was dort steht und muss es mir wenigstens merken, bis ich am Platz angekommen und aufgeschrieben habe. Das spricht ja schon auch für mein Gehirn oder für meine Merkfähigkeit, wenn ich das eben nicht schaffe. Aber was habe ich ansonsten? Also ich persönlich, ich nutze Diktate, um die Selbstkontrolle zu trainieren. Weil das, was ich ja da nutze in der Herangehensweise, kann ich auch dann genauso gut nutzen, wenn ich eigene Texte, wenn ich Aufsätze schreibe. Auch da muss ich ja Selbstkontrolle, muss ich ja wissen, wie ich durchgehe. Und da sind meine Lieblingsvier Regeln, ne? So, und damit haben wir, glaube ich, schon einen großen Fundus. Und wenn ich dann aber gelernt habe, bei bestimmten Wörtern beispielsweise, wo ich mir nicht sicher bin, ob die stimmen, wenn ich dann gelernt habe, okay, ich mache mir einfach einen kleinen Punkt an das Wort. Vielleicht auch schon beim Schreiben. Weil wenn ich, denke ich mal, 7., 8. Klasse bin, einen Aufsatz zu schreiben habe, bin ich einfach so am Inhalt dran, dass ich vielleicht dann gar nicht die Zeit auch habe, mir über die Rechtschreibung Gedanken zu machen. Und deswegen passieren eben viele Fehler, weil wir am Inhalt kleben, die Kinder, nachvollziehbar. Aber wenn ich durchgeschrieben habe und dann die Zeit für Kontrolle habe, dass ich mir dann nochmal sozusagen meine Gedanken öffne für dieses Wort. Oder den Duden dann benutze, in speziellen Fällen. Das eigene Bewusstsein schärfen und das Vertrauen darauf, ich habe ein gutes Gespür. Und wenn ich dann, und das versuche ich zu trainieren, das heißt, wir schreiben etwas, werden die Regeln angewandt zur Selbstkontrolle und gibt es dann noch Wörter, wo du dir nicht sicher bist, markier die. Und die lasse ich dann nachschlagen. Und sie haben in der Regel ein sehr gutes Gefühl, diese Kinder. Sind sich dessen nur eben nicht bewusst. Ja.
Und ich finde auch gut, dass zum Beispiel beim Lesen, das ist ja, glaube ich, auch in diesen Diagnostikbögen, ist jeder korrigierte Lesefehler ist kein Fehler. Das finde ich so gut, weil, du hast gemerkt, da war ein Fehler, ich habe ihn korrigiert. Genau. Also ist es kein Fehler, weil so. Und das darf man dann nicht so eng sehen, eben auch beim Schreiben, wenn da noch ein S reingeklemmt ist, dann ist es einfach mal da.
Ja, ich glaube, wo es dann eben wirklich schwierig wird, ist, wenn man die Buchstaben leider nicht so deuten kann, wie sie sind. Also ich bin kein Freund davon, der jetzt Perfektion in der Schönschrift erwartet. Ich möchte es aber lesen können. Also wenn die Buchstaben dann lustig durch die Zeile hüpfen, dann soll es so sein. Aber ein großer Buchstabe soll von einem kleinen klar und deutlich zu unterscheiden sein. Und da lege ich dann auch wieder Wert drauf, weil oft haben Kinder mit einer, sagen wir mal so, Rechtschreibschwierigkeit auch nicht die schönste Handschrift. Ist auch eine super Strategie, weil alles, was ich ja nicht lesen kann, ist ja gar kein Fehler. So nach dem Motto, ne? So. Und husch, husch und schnell. Und oft sind die auch sehr grobmotorisch unterwegs. Und da, du siehst diesen Kindern auch an, wie anstrengend das Schreiben ist, körperlich anstrengend. Genauso wie du Kindern auch ansehen kannst, wie anstrengend Lesen ist.
Ja, das stimmt.
Durch am Ende, auch wenn sie nur einen Satz gelesen haben. Aber darum geht's dann eben, dann mache ich Feinschliff. Wenn ich eben erkannt habe, dass das H und das K, das kleine H und das kleine K, wenn man den Bauch nicht richtig zumacht beim K, dann wird daraus eben mal schnell ein H. Mhm. So. Und dann trainiere ich solche Sachen mit, dass man eben dann den Fokus hat, okay, wir konzentrieren uns jetzt mal die nächsten Wochen mal auf diesen einen Buchstaben. Da geht es nicht darum, alles über Bord zu werfen und zu perfektionieren, sondern das, was nicht lesbar ist.
Und bist du für Schreibschrift, Druckschrift? Wie ist da deine, was findest du besser, wo übt sich's besser?
Ich glaube, ich persönlich bin für Schreibschrift. Mhm. Weil, was ich bei meiner Tochter gesehen habe, ist, als sie damals anfing, die Druckschrift, wenn du ein Wort in Druckschrift schreibst, es hat natürlich hat es einen Anfang und ein Ende, aber jeder einzelne Buchstabe ist ja losgelöst von sich. Also und wenn du nicht aufpasst, wie groß die Abstände sind, verschwimmen die Worte. So, dann hatten sie dann immer die lustige Strategie, dann nach einem Wort kommt der kleine Finger dazwischen und so. Mhm. Aber bei der Schreibschrift vom Prinzip, du fängst an und ziehst durch. Und du machst am Ende erst, wenn du fertig bist, machst du die Punkte drüber. Zumindest habe ich, glaube ich, das damals so gelernt in der Schule. Das heißt, ein Wort hat dann einen klaren Anfang und hat ein klares Ende. Mhm. Und dann setzt du ab. Also ich glaube, diese Verschwimmung, Vermischung, die passieren da nicht so häufig. Du bist, glaube ich, auch eigentlich, also nein, ich meine, es gibt genug Beweise, die das widerlegen. Aber ich glaube schon, dass du theoretisch schneller bist in der Schreibschrift, als wenn du die Druckschrift da gemeißelt macht. Obwohl es gibt auch Jugendliche, die sind schnell in der Druckschrift und dann ist es auch gut lesbar. Aber die Schwierigkeit, die unsere Kinder ja haben, ist ja folgende. Sie fangen an in der ersten Klasse mit der Druckschrift. Die haben sie im Idealfall alle Buchstaben durch. Dann kommen sie in die zweite Klasse, dann kommt die Schreibschrift. Die lernen ja immer nur ein paar Buchstaben. Also die hängen dann eine Zeit lang so zwischen dem, wie schreibe ich denn jetzt eigentlich? Schreibe ich jetzt Druckschrift? Schreibe ich Schreibschrift?
Ja, das fragen sie mich auch immer. Wo wird das verbunden? Wie geht der Übergang von, wie schreibe ich ein B und so? Ja.
Und das macht es unfassbar schwierig zu sagen dann, okay, ja, ich weiß es nicht, wie du jetzt schreiben sollst. Kannst du denn den Buchstaben überhaupt schon? Also ich weiß nicht, wir haben Schreibschrift gelernt früher. Also ich bin mit Schreibschrift in die Schule gekommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Ja, und irgendwie, wenn ich unsicher war, habe ich an der Tafel geguckt und irgendwo war der Buchstabe von der Lehrerin. Also es wurde viel, viel mehr an die Tafel geschrieben. Zu meiner Zeit glaube ich so, dass ich immer gucken konnte, wenn ich unsicher war. Irgendwo stand es. Ich glaube, im Lehrbuch war auch viel mehr Schreibschrift.
Ja. Ich meine, ich glaube wirklich, dass das, was einfach zu wenig gemacht wird, ist wirklich eben aktives Schreiben. Dadurch, dass es diese ganzen Arbeitshefte gibt. Und du spurst am Ende, du spurst nach. Und dann füllst du nur irgendwelche Lücken aus. Ich bin da kein großer Freund von. Mhm. Ja. Und ich meine, wenn ich überlege, ich bin in die Schule gekommen, es gab die Fibel und es gab ein Heft. Ja. Fertig. Wir sind gut zurechtgekommen. Das heißt, wir haben geschrieben. Wir haben, ich weiß noch, da die Buchstaben, da hat die Lehrerin, weiß ich gar nicht, was vorgeschrieben. Keine Ahnung, ich glaube schon.
Ja, und wir konnten auch nicht in die Bücher schreiben. Ich glaube, wir mussten immer ins Heft schreiben. Das Buch hat nämlich noch die Schwester bekommen. So ungefähr. Und es musste leer sein. Wir haben viel mehr geschrieben, aber gut, die Zeiten können wir jetzt nicht zurück wollen. Darum geht es auch nicht. Ne? Es ist einfach so ein Zeitgeist.
Das ist aber das, was den Kindern eben fehlt. Das ist aber, was sie eben machen müssen, ist schreiben. Und damit stößt man dann eben immer wieder wirklich an die Grenzen. Und das gilt, das ist schwierig, bei denen, die sich wirklich stark dagegen wehren, das hinzubekommen, dass sie erkennen, es ist wichtig, dass du schreibst. Es macht dich unabhängig, es macht dich selbstständig.
Wenn das jetzt die Schule nicht behandelt, nicht ausreichend durchführt, wie können wir dann zu Hause das integrieren? Gibt es Schreibspiele, Schreibaufgaben, was weiß ich, die Spaß machen, wo man das dann zu Hause irgendwie unbewusst übt? Fällt dir da was ein?
Na gut, wir kennen es alle, Stadt, Land, Fluss.
Ja.
Das kennen wir, das ist ein Spiel, wenn du schreiben willst, ohne dass du schreibst. Also es gibt ein Spiel, das heißt Buchstabensuppe, also wo du so kleine Buchstaben hast und dann, oder wo man sich Buchstaben würfeln kann und da muss man daraus Wörter legen. Zum Beispiel ist natürlich für manche auch sehr, sehr schwer, weil der Wortschatz natürlich auch nicht so groß ist. Da kann man das dann gemeinsam gemeinsam oder an der Stelle auch, warum nicht ein Wörterbuch daneben legen? Und wenn du sagst, okay, wir suchen zu jedem Wort ein Anfangsbuch, zu jedem Buchstaben ein Wort, dann guck doch im Wörterbuch nach. Da hast du gleich wieder heimlich, still und leise zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Was hatte ich gerade? Ich hatte eine Idee, die ist weg. Kommt wieder.
Naja, es gab ja auch, also zu meiner Zeit haben wir immer so Zettel geschrieben. Jeder musste ein Wort.
Genau.
Und dann jetzt klappt man das wieder auf und dann wurde es eine Geschichte oder ein Satz.
Das war mein Gedanke. Genau, den Gedanken hatte ich auch gerade.
Das gab es noch, ja. Stimmt. Kreuzworträtsel, vielleicht kann man es auch selber machen. Weiß nicht.
Ja.
Ich habe mir zum Beispiel persönlich auch einen kleinen Zen-Garten gebastelt, zugelegt und das habe ich mal irgendwo gesehen, da hatte jemand so einfach so ein Sandbrett, also ja. So einen Sandkasten, einen kleinen Sandkasten, so groß wie, weiß ich jetzt nicht, ein A4-Blatt, ja, und einfach nur darin den Finger so zu führen oder einen Stein hineinzulegen oder was weiß ich, das hat so einen Spaß gemacht, was ja auch schon Schreiben ist irgendwie, ne?
Ja.
Das natürlich. Kann ich total empfehlen. Ah, und da fällt mir ein, wir haben auch so ein Pad, irgendwie, wo man auch so malen kann mit so einem digitalen Stift. Das ist nicht digital, das geht ohne Strom, aber das ist irgendwie auch so, dass du mit so einem kleinen Stift dann so langfahren kannst und was, ne, solche Sachen gibt es.
Aber warum nicht mit Knöpfen, mit Bohnen, Buchstaben legen oder auf den Buchstaben auf den Rücken schreiben und
ja,
so eine Sachen erraten? Oder wenn es um die Buchstaben geht, um die Form, nimm dir ein kleines Säckchen, weiß nicht, vielleicht einen Holzbuchstaben, gibt's ja alles, kannst ja besorgen, kaufen und den Buchstaben ertasten und erfüllen. Und also ich glaube, Möglichkeiten, um die Sinne zu schärfen, gibt es viele. Und ich glaube, wenn man in so einer Lerntherapie oder Lese-Rechtschreibtraining ist, alles, was für zu Hause ist, darf klein sein an Übung und sollte Spaß machen. Also da jetzt nochmal zu sagen, du schreibst jetzt 10 Sätze, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen.
Wird nicht klappen. Kann ich jetzt schon mal sagen, wird nicht klappen. Also ja, klar. Also um zusammenzufassen, die Vorläuferfähigkeiten, die Wahrnehmung, der vorhandene Selbstwert, das alles schulen und stärken und diese Rechtschreibstrategien beibringen, so dass wenn Unsicherheiten da sind, hat man sofort parat, ja, quasi ganz kognitiv, ganz logisch, nicht, dass man zurückfällt auf seine Sinne oder auf seine Merkfähigkeit oder sein lexikalisches Gedächtnis, sondern dass man ganz klare, rationale Regeln hat, die man anwendet, die stimmen.
Ja.
Ich weiß, Deutsch ist auch, ne, da gibt es dann Worte, das sind wieder irgendwelche Ausreißer in der Mathematik, ne, irgendwelche, was weiß ich, Fremdworte, bei denen es dann doch wieder anders ist und so. Also merken gehört auch dazu. Aber diese Anfänge, die machen schon sehr stark, machen diese Schwäche schon zu einer kleinen Stärke.
Ja.
Weil sehr viele Kinder, die keine Probleme haben, die nehmen das ja alles unbewusst auf. Und die haben diese Regeln nicht so schnell parat, das sage ich dir. Und dann ist man wirklich im Vorteil, wenn man diese Regeln hat, weil ich in der Grundschule war mir dessen überhaupt nicht bewusst, dass es diese Regeln gibt, ja, oder so. Ich habe es einfach geschrieben, weil ich eben ein gutes Gedächtnis hatte von dem Wort. Wir haben sehr viel gelesen, da ging es dann so ein bisschen von automatisch ins Gedächtnis. Ja, und wenn man das 1:1 üben kann, also dann denke ich, wird das was.
Ja, ich glaube wirklich jeden Tag. Es ist natürlich schwierig. Ich meine, die Kinder kommen nach Hause vollgepackt mit Hausaufgaben und dann natürlich noch jeden Tag zusätzlich etwas machen. Erschöpft vielleicht auch die Kreativität der Eltern irgendwann.
Na klar.
Und wer es von meinen Schülern, Schülerinnen möchte, oder auch die Eltern, die kriegen kleine Häppchen nach Hause. Und zwar so vorbereitet, dass sich Mama und Papa eben keine Gedanken machen müssen. Es wiederholt das, was ich mit dem Kind erarbeite. Und es ist eine kleine Aufgabe, 5 Minuten. Das ist dann auch schöner, wenn das nicht von den Eltern kommt. Da gehen die Kinder auch gerne ran, die machen das dann auch gerne. Auch wenn eigentlich Lesen und Schreiben dann nicht unbedingt so viel. Dann merkst du eine Entwicklung. Nee, also es braucht regelmäßiges Training und zwar täglich. Und würde sagen, 5 Minuten reichen.
Ja, Lesen kommt durchs Lesen und Schreiben kommt durchs Schreiben.
Ja, und ist aber die Frage, lass uns doch vielleicht gerne kurz übers Lesen reden. Wie kann ich gut lesen üben zu Hause?
Also da fällt mir zumindest ein, dass es auch Bücher gibt, die, also wie zum Beispiel das Kindermagazin Echt Jetzt. Klar, das ist Schwierigkeiten, das ist schwierig, wenn man noch gar nicht lesen kann, ja, aber wenn man schon so ein bisschen, dann ist das super aufbereitet, es ist interessant, es ist einfach für Kinder gemacht, es sind aktuelle Themen. Würde ich jetzt sagen, das ist echt ein Tipp. Oder auch Starkmachgeschichten, so heißt das, die Themen ansprechen, die nicht immer überall vorkommen, eben auch Kinder in den Inhalten haben, die Schwierigkeiten haben in der Schule und so. Also das ist aber inhaltemäßig.
Aber würdest du zum Lesen üben, würdest du sagen, Bücher sind besser als Zeitschriften?
Nee, macht für mich keinen Unterschied. Buchstaben sind Buchstaben.
Ja. Nein, ich denke auch, weil alleine bei den Zeitschriften, ich meine, wir haben ja auch... gibt ja reichlich. Und allein, wenn die Kinder durchblättern, wenn sie überhaupt so ein Medium erstmal in der Hand haben und durchblättern und an den Bildern hängen bleiben, an den großen Überschriften hängen bleiben, allein das ist ja schon ein Schritt, Interesse wecken und lesen. Ja. Auch Mangas, ich meine ganz ehrlich, gut, Mangas ist jetzt nicht viel an Text, was drinsteht, aber es wird gelesen, es ist eben auch Literatur. Vielleicht jetzt nicht meine, die ich lesen würde, aber sollten wir dankbar sein, wenn unsere Kinder den Zugang dann vielleicht darüber.
Ja, und man kann ja dann auch über den Inhalt sprechen, über die Figuren sprechen. Und das gehört ja auch dazu, ne? Es ist ja nicht nur lesen und dann ist es da, sondern dass man es versteht und sich darüber austauscht, Fragen stellt und so. Ne? Das gehört ja auch dazu, das Leseverständnis.
Ja, und wenn wir jetzt aber bei den Kleineren mal sind.
Also was heißt klein? Dritte Klasse?
Na, Leseanfangsphase, ja, von mir aus, erste bis da, wo es losgeht, mit den Buchstaben und dass man dann auch liest und wo man dann sicherlich als Eltern die Hausaufgabe hat, mit seinem Kind regelmäßig bitteschön zu lesen. Ich habe eine Schülerin, die ist jetzt aber, glaube ich, schon 7., 8. Klasse, relativ groß, aber eine ungeübte Leserin, sie liest aber so ungeübt, dass die Schule sich da eben Gedanken macht, da gerne gleich, Kind kann nicht lesen, war das Urteil. Zumindest kam das bei den Eltern an, wo ich mir denke, Nein, dein Kind kann lesen. Es ist einfach unsicher und ungeübt. Und da, dieses Mädchen kann ja nur schon relativ klar formulieren, was sie frustet, wenn ihre Mutter mit ihr übt und was nicht. Und da kann ich vielleicht nur als Empfehlung, sprecht vorher ab, wo das Kind Hilfe möchte. Beispielsweise, weil es ist ja sehr frustig, wenn du etwas liest, nicht richtig, einfach länger brauchst und dann fällt dir der Erwachsene prompt ins Wort und gibt dir die Lösung. Also, dass man dann vielleicht sagt, okay, bei Namen, alles was Namen sind, die ich so nicht kenne, da bitte, da darfst du mir helfen. Bei allen anderen Sachen möchte ich es alleine probieren. Und das ist dann, glaube ich, auch schwierig für die Eltern, das auszuhalten, zu warten. Und das ist, glaube ich, auch für einen Lehrer manchmal nicht so einfach auszuhalten, dass Dinge etwas länger brauchen, weil man hat ja auch die Uhr im Blick und. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da klare Verabredungen trifft. Wie darf ich dir helfen? Möchtest du überhaupt meine Hilfe? Brauchst du in der 7. Klasse eigentlich noch lautes Vorlesen?
Also ich finde das ja lebenslänglich gut, ne? Weil es einfach übt, es übt einfach.
Aber liest du in...
Ja, ich lese laut.
Du, gut, aber der Schüler in der Schule, die Schülerin, der Schüler in der Schule, liest der denn ab der 7. Klasse noch wirklich mal regelmäßig laut vor? Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, das, worauf es da ankommt, ist, dass du den Text liest und ihn inhaltlich verstehst. Und dafür natürlich brauchst du ein gewisses Lesetempo.
Aber es gibt doch immer jemanden, der den Text vorlesen muss.
Ich glaube, das ist...
klar.
Aber ich glaube, ich weiß es nicht. Also da muss jeder selber gucken. Aber
doch,
ich glaube,
in Geschichte, in Philosophie, es gibt immer einen, der den Text laut vorliest, die anderen hören zu und dann wird darüber gesprochen.
Naja gut, aber du kriegst keine Lesenote mehr, so wie es vielleicht in der Grundschule ist.
Ach so, Lesenote? Lesenote.
Nee, wo wirklich nicht. Lesen wirklich... Raum hat. Also das Lesen wird doch, glaube ich, irgendwann ist es wichtig, dass du den Inhalt verstehst, dass du daraus Schlussfolgerungen ziehst, darüber diskutierst etc. pp. Also was viel wichtiger ja wirklich ist, ist das inhaltliche Verständnis.
Absolut, ja.
Und natürlich, was mir in Klassenarbeiten oder in Prüfungen das Genick brechen kann, ist, wenn ich langsam lese. dann schaffe ich halt nicht. Wenn ich an den MSA denke in Deutsch, der hat, ich glaube, zwei, drei große Texte, die gelesen werden müssen, wozu inhaltliche Fragen beantwortet werden müssen. Wenn ich dann natürlich langsam lese, dann ist das, also ich glaube, später wird das Lesetempo und das inhaltliche Verständnis wichtiger als das laute Vorlesen, weil viele können leise gut lesen, aber haben schlechte Erfahrungen gemacht beim Lautlesen, weil gelacht wurde, weil, keine Ahnung. Wichtig, glaube ich, für uns Eltern ist auch, selber auch ein Buch in die Hand nehmen. Nicht nur verlangen, absolut, Kind, du musst lesen, sondern
ja,
dass die Kinder auch selber sehen,
dass das eine Rolle spielt, ja, und dass da Welten aufgehen, was interessant sein kann und worüber man reden kann und so. Auf jeden Fall. Also da gutes Beispiel sein, wäre nicht schlecht, ja.
Also das auf jeden Fall hilft ungemein, weil was unsere Kinder bei uns selber sehen, sind sie auch eher, warum soll denn mein Kind zu einem Buch greifen, wenn ich von ihm verlange, du sitzt diesmal her, aber du doch auch nicht.
Ja.
Hängst doch auch nur am Handy rum. Warum, ne, Vorbildfunktion an der Stelle wieder, ja.
Also mir fällt da noch ein total cooles Memory ein, was die auditive Wahrnehmung trainiert. Und zwar ist es ein Ton-Memory. Tonality, das verlinke ich mal. Da kommt man sich wirklich sehr komisch vor, weil man muss sich super konzentrieren und es ist ganz, ganz andere Merkfähigkeit wird da gefragt. Und natürlich übt das auch ja für Kinder, die kein Bilder und so weiter Memory spielen wollen, mal ist sehr unterhaltsam. Ich kann es nur empfehlen. Ansonsten, haben wir dieses Magazin ja schon angesprochen, Kindermagazin Echt Jetzt, was ich toll finde. Zusätzlich die Mach-Stark-Geschichten. Wir werden das alles verlinken. Ihr könnt da raufklicken und euch das anschauen.
Es gibt eine Reihe, wirklich eine Reihe auch kostenlosen kleinen Spielen, die mit Buchstaben zu tun haben, wo kleine Videos mit dazu sind. Wirklich hübsche Sachen, die eher für die Jüngeren zwar auch geeignet sind, aber das macht auch Freude und Spaß. Und auch die Kinder, die Schwierigkeiten haben, gehen da gerne halt ran. Und genau, das verlinken wir. Und
Lego-Kids, ne? Lego-Kids ist auch sehr bekannt. Ich.
Ja.
Da kann man genau von Buchstaben Rätseln bis wo sind die Silben zu Ende. Genau. Also wirklich genau die Methoden, die letztlich eine Therapie beinhaltet, werden genau da geübt und das ist wirklich sehr toll aufbereitet.
Für ein kleines, buntes Üben zu Hause.
Genau. Und ansonsten, wenn ihr natürlich noch Ideen habt, Spiele habt, die ihr ausprobiert habt und toll sind, schreibt sie uns gerne. Wir werden das in unser buntes Potpourri aufnehmen. Und damit sind wir schon am Ende, oder Fritzi?
Ich glaube auch. Also ich glaube, wir sind beide kaputt. Wir gehen in den Feierabend für heute. Vielen lieben Dank für diesen tollen Austausch.
Gerne, danke. Fand ich auch toll.
Wir freuen uns auf weiteren Input und tolle Ideen.
Das war also der Podcast Starke Kinder brauchen starke Eltern. Am Mikrofon waren Caroline
und Fritzi.
Weitere Infos und alle hier gehörten Audiobeiträge findet ihr auch als Wortbeitrag auf der Internetseite www.lib-berlin.de.
Jetzt mache ich, ich spiele jetzt. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll, aber ich spiele. Ach, das ist Memory nur mit Tönen. Warte, ich habe es verstanden. Fertig.